This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Alle Zeit der Welt. Alle Zeit der Welt.
Alle Zeit der Welt.
Alle Zeit der Welt. So, bringen wir es hinter uns. Willkommen zurück zur dritten Folge zu Rudolf Steiner. Wir nehmen immer noch auf. Für euch ist es jetzt schon eine Woche später. Wir sitzen immer noch hier und beschäftigen uns immer noch mit den Gedanken der Anthroposophie. Worum ging es denn in den letzten zwei Folgen? Könnt ihr es kurz zusammenfassen? Also wenn ihr die Folgen nicht gehört habt, geht zurück und hört euch die ersten beiden Folgen an. Ich denke, es macht mehr Sinn. Es baut relativ aufeinander auf. Aber genau, kurz um die Hörer zurückzuholen, für die war es ja jetzt schon eine Woche.
Ja, sehr gerne. Also in Folge 1 haben wir uns mit Steiners Herkunft, seinem Lebenslauf, also seine frühen Lebensjahre als erfolgloser Philosoph und Goethe-Editor und dann später als erfolgreichen Theosophen und schließlich Anthroposophen gewidmet. In der zweiten Folge jetzt haben wir uns das letzte Stückchen seines Lebens noch angeschaut. Wir haben Kritik, die er schon zu Lebzeiten erfahren hat, uns ein bisschen näher angeschaut. Sein Tod dann, die anthroposophische Medizin, ich glaube, ich bin viel zu ausführlich, ich gehe alles durch. Und den Rassismus bei Steiner, es war eine sehr deprimierende Folge, hört sie euch gerne an und es geht jetzt weiter.
Ja, es geht jetzt weiter, frisch und froh gemut mit Antisemitismus. Och Mann, endlich mal wieder Antisemitismus. Ja, egal welches Thema, welche Verschwörungstheorie, man endet immer wieder im Antisemitismus leider. Zum Glück war Steiner kein so schlimmer Antisemit, wie er Rassist war, wenn man das so sagen kann, jedenfalls in seinen Schriften, was ich jetzt so.
Ich weiß
ja
nicht.
Also, ich musste weniger Zitate rausstreichen, weil ich dir nicht zumuten wollte, sie vorzulesen. Aber ja, es ist dennoch problematisch. Wir machen einen kleinen Einstieg zum Antisemitismusvorwurf gegenüber Steiner, zur Verteidigung des Anthro-Wikis und ein paar Zitaten dazu, halten es aber relativ kurz. Und machen dann heute das große Fass auf Anthroposophie in der Nazizeit. Das wird das Hauptthema der dritten Folge. Ja, ich weiß nicht, freut euch oder freut euch nicht, das wird spannend.
Ich bin froh, wenn es vorbei ist.
Mimi leidet richtig in diesen Steiner-Folgen. Ich glaube, es tut mir ganz gut, das zu sehen, dass du so leidest und auch du, Jonas, unter dem Input hier, weil ich habe tatsächlich auch ganz schön gelitten bei der Vorbereitung für diese Folge. Mehr als sonst und das beruhigt mich, dass es nicht nur mir so geht. Ja? Also, ja.
Beruhigt mich, dass du gelitten hast.
Ja, ist tatsächlich auch beruhigend. Also das finde ich, also wer Steiner intensiv liest und nicht leidet, da sehe ich Probleme. Erste Red Flag. Ja, wir steigen direkt ein mit der Verteidigung des Anthro-Wikis. Da haben wir letztes Mal drüber geredet, dass es eine der Seiten war, die sich wenigstens scheinbar der Kritik an Steiner gestellt hat. Und es gibt jetzt hier keine überraschende Argumentation, aber ich denke, es ist ein ganz guter Einstieg, uns anzuhören, was denn die Anthroposophen zu ihrer Verteidigung oder zur Verteidigung Steiners besser das sagen.
Die Kritik Steiners an dem vom US-Präsidenten Woodrow Wilson initiierten Selbstbestimmungsrecht der Völker begründet sich auf der Ausgrenzung von Minderheiten innerhalb von ethnisch einheitlichen Nationalstaaten. So richtet sich Steiner gegen eine Ausgrenzung der Juden als Minderheit innerhalb eines ethnisch einheitlichen Nationalstaates. So wie er ethnische Schranken und nationale Grenzen generell als anachronistisch betrachtete, betrachtete er die Idee des Judentums als ethnische Sondergruppe, insbesondere in seiner zionistischen Spielart, als rückschrittlich. Das Judentum begreift Rudolf Steiner nicht als Rasse, sondern als eine auf religiöser und nationaler Einheit basierende Gemeinschaft, die sich selbst ausgrenzt. Diese habe dadurch eine isolierte Kultur begründet. Das Judentum als solches hat sich aber längst ausgelebt, hat keine Berechtigung innerhalb des modernen Völkerlebens, und dass es sich dennoch erhalten hat, ist ein Fehler der Weltgeschichte, dessen Folgen nicht ausbleiben konnten. Das war ein Zitat.
Ja, genau. Das erste war das Zitat vom Antrowiki. Das zweite war jetzt das Zitat von Steiner selber über das Judentum. Steiner hat sich quasi gegen Woodrow Wilson gerichtet und gegen das Selbstbestimmungsrecht der Völker, was damals ein großer demokratischer Hit war, weil er dagegen war, dass dabei ethnische Minderheiten ausgegrenzt werden. Und er sieht die Juden als anachronistisch an. Also ich finde, die Verteidigung ist sehr slick. Die ist sehr gut geschrieben von den Anthroposophen. Aber sie zeigt eigentlich schon viele Probleme, die Steiner hat in seinen Schriften mit dem Judentum. Ja? Nämlich, dass er sie als historischen Anachronismus ansieht, der eigentlich schon hätte verschwinden sollen. Er richtet sich in seinen Schriften explizit gegen den Antisemitismus, aber sein Bild von den Juden ist trotzdem alles andere als irgendwie gerechtfertigt oder positiv so, ne? Also hier noch das Zitat, das immer wieder gern angeführt wird, gegen den Antisemitismus von Steiner.
Der Antisemitismus ist nicht allein für die Juden eine Gefahr. Da ist es auch für die Nichtjuden. Er geht aus einer Gesinnung hervor, der es mit dem gesunden, geraden Urteil nicht ernst ist. Er befördert eine solche Gesinnung. Und wer philosophisch denkt, sollte dem nicht ruhig zusehen. Jede unbestimmte Haltung ist vom Übel.
Genau, das ist eigentlich ein sehr positives Zitat von Steiner, wo er sich gegen den damals sehr populären Antisemitismus in der Gesellschaft richtet und sagt, das ist nicht die richtige Richtung. Und gleichzeitig sagt Steiner aber dann auch solche Sachen.
Das Judentum als solches hat sich aber längst ausgelebt, hat keine Berechtigung des modernen Völkerlebens, und dass es sich dennoch erhalten hat, ist ein Fehler der Weltgeschichte, dessen Folgen nicht ausbleiben konnten. Wir meinen hier nicht die Formen der jüdischen Religion alleine, wir meinen vorzüglich den Geist des Judentums, die jüdische Denkweise.
Also da eskaliert Steiner natürlich wieder vom Gedanken, dass das, er sagt einerseits, es geht hier gar nicht nur um die jüdische Religion, und sagt dann, es geht aber um viel grundsätzlicheren Problem, nämlich die Art, wie die Juden denken und sie als ein Fehler der Weltgeschichte zu bezeichnen. Steiner war kein klassischer Antisemit seiner Zeit. Ne? Also er hat sich da durchaus gegen diesen in Zeitungen und auch sonst populär betriebenen Antisemitismus gewendet. Im Gegensatz zu den Nazis.
Ja, wahrscheinlich vor allem gegen diesen populistischen Antisemitismus von den Leuten, die sich selbst Antisemiten genannt hatten, in Österreich etc., ne? Die diesen völkischen Nationalismus gepaart mit Antisemitismus betrieben haben. Ohne jetzt große religiöse, spirituelle Gefühle, was dann bei den Ariosophen auch politisiert wurde.
Genau, und sein Jesus war auch kein arischer Jesus, wie ihn die Nazis später propagiert haben. Hört euch unsere Folge zum arischen Jesus und der Kirche im Dritten Reich an, wenn ihr dazu mehr hören wollt. Also das war nicht Steiners Weltbild, obwohl er so eurozentrisch war, aber er hat in Jesus quasi den großen Lehrer Europas gesehen. Trotzdem ist sein Versuch auf der Basis von diesen alten Sagen und Steiners eigener Hellsicht, einen neuen Mythos zu schaffen, hat auch viele Sympathien bei den Nazis ausgelöst. Also diese Idee, einen neuen Mythos schaffen zu wollen, dieser starke Drang zu germanischer Mystik, zu germanischen Sagen und Volksreligion und dieser Volksgeist und all diese Gedanken haben natürlich da in den 20er Jahren auch angehende Nazis wie zum Beispiel Rudolf Hess begeistert, der später im Dritten Reich zu dem großen Schutzherrn der Anthroposophen und zum größten Fürsprecher ihrer wurde. Generell deswegen die spannende Frage, was machen eigentlich die Anthroposophen nach dem Tod Steiners im Dritten Reich? Weil so richtige Fans von der Weimarer Republik und von Demokratie allgemein waren die ja alle nicht. Die wollten ja diese Dreiteilung der Gesellschaft als ideale Gesellschaft. Was sagt denn das Antrowiki dazu, Jonas? Was haben denn die Anthroposophen in der Nazizeit gemacht? Wie klingt denn da die offizielle Linie?
Obwohl manche Mitglieder der anthroposophischen Gesellschaft versuchten, eine ideelle Nähe zum Nationalsozialismus vorzutäuschen, scheiterten alle Anbiederungs- und Gleichschaltungsversuche. und die Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland wurde am 1. November 1935 wegen internationaler Einstellung und enger Beziehungen zu ausländischen Freimaurern, Juden und Pazifisten verboten. Schon vorher hatten unter der Verbotsangst alle jüdischen Amtsinhaber ihre Ämter in der Landesgesellschaft abgegeben und ein Großteil der jüdischen Mitglieder war aus ihr ausgetreten. Nach dem Verbot bemühten sich einige Anthroposophen um eine Wiederzulassung. Die Versuche scheiterten 1939 endgültig, als Rudolf Hess die Gleichbehandlung mit ehemaligen Freimaurern anordnete. Im gleichen Jahr entschied Adolf Hitler nach Bericht von Martin Bormann, Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft sind wie Logenangehörige zu behandeln. Sie sind nach Meinung des Führers oft noch gefährlicher als Logenangehörige, weil sie mit ihren Ideen viel mehr Leute anstecken.
Was ist denn diese Zusammenfassung von der Perspektive des Androwikis?
Hitler hält die Anthroposophen für gefährlich.
Deswegen wurden wir verboten. Beziehungsweise wir wurden verboten, deswegen hatten wir mit den Nazis eigentlich nichts zu tun. Wir wurden von den Nazis als gefährlich erachtet und verboten. So würde ich das ungefähr zusammenfassen, ja. Sogar noch gefährlicher als die Freimaurer. Was das Ganze ganz glatt bügelt, ist die Geschichte, dass die Anthroposophie natürlich als konkurrierende Weltanschauung auch erbitterte Gegner innerhalb des nationalsozialistischen Machtapparats hatte, aber sie fand eben auch zahlreiche einflussreiche Förderer und Unterstützer in diesem Machtapparat, unter diesen am bekanntesten der Stellvertreter des Führers Rudolf Hess. Die Darstellung der Anthroposophen, dass sie verboten wurden und deswegen nichts mit den Nazis zu tun haben, ist geschichtsrevisionistisch und zutiefst falsch. Sie verstecken sich hinter den Floskeln und der Grundsatzaussage, als verbotene Partei kann man ja nicht kein Übel quasi ausüben. Und warum das so nicht stimmt, schauen wir uns heute ein bisschen genauer an. Als Einstieg würde ich gerne mit euch kurz eine kurze Timeline durchgehen, die das, was gerade gesagt wurde, so ein bisschen einordnet in den Kontext, damit wir auf der Basis dann weiter uns die Sachen anschauen können. Wir starten mal im November 1935.
Bereits im November 1935 war die Anthroposophische Gesellschaft von der Gestapo verboten worden, was aber, wie oben ersichtlich, keinesfalls ein Ende der erfolgreichen Zusammenarbeit von Anthroposophen mit nationalsozialistischen Organisationen bedeutete. Die Gründe für das Verbot waren vielfältig. Ganz allgemein lässt sich feststellen, dass der anti-esoterische Flügel der NSDAP alle okkulten Gruppen, nicht nur die Anthroposophie, als staatsfeindlich einstufte.
Peter Staudenmeier, den amerikanischen Historiker für deutsche Geschichte, den wir schon in den vorigen Folgen mal gehört haben, immer wieder als Zitat, nennt einen der Hauptgründe für dieses Verbot das Deutschtum der Anthroposophie als Faktor, der besonders die antiokkulte Interessengruppe in den Nazi-Geheimdiensten irritierte, die manchmal die Anthroposophie gerade wegen ihrer ostentativ germanozentrischen Ansprüche verurteilte. Also das Problem war für viele nicht-esoterische Nazis, dass die ganze Zeit von Atlantis reden und quasi mit ihrer eigenen Vorstellung eine alternative Mythologie erschaffen haben, alternativ zum Hauptlehre des Führerkults sozusagen und damit generell suspekt waren, ja. Also nur weil man verboten wurde, heißt es nicht automatisch, dass das passiert ist, weil es intellektuell nicht miteinander vereinbar war oder sowas. Ja. Es gab dann verschiedene Gutachten von Nazis, wie von Alfred Bäumler im Oktober 1938. Und nach dem Gutachten wurden danach 50 der 1935 verbotenen Schriften von Rudolf Steiner wieder zugelassen. Gleichzeitig kam es aber zu der Auflösung der bestehenden Waldorfschulen in Deutschland. Einige bestanden aber als Versuchsschulen der Nationalsozialisten weiter fort. Anfang 1939 wurde dann der Fortbestand der Waldorfschulen in Dresden, Hamburg und Hannover genehmigt. 1941 im Mai gab es dann den berühmten Englandflug von Rudolf Hess, der ja der wichtigste Förderer der Anthroposophie unter den Nazis war. Der Leiter des anthroposophischen Erbhofs Marienhöhe, von so einem Gehöft, Erhard Bartsch, wurde da in dem Zusammenhang mit dem Flug von Hess verhaftet und dann Anfang 1942 wieder entlassen. Es gab in der Zeit aber eine große Aufregung unter den Nazis, dass die Anthroposophen mit ihren esoterischen Einflüssen Hess dazu veranlasst hätten, quasi Fahnenflucht zu begehen und nach sich in England gefangen zu nehmen. Es gibt ja verschiedenste Theorien dazu, warum Hess damals nach England geflogen ist. Auf jeden Fall waren danach die Anthroposophen im Kreuzfeuer, weil sie ihnen die Schuld für den Flug in die Schuhe geschoben wurde. Und damit verlor die Anthroposophie nicht nur ihren größten Förderer, sondern auch so ein bisschen die Legitimation und wurde dann als gefährlich für Nazi-Ideologen, als unterwandernde Ideologie angesehen. Deswegen wurde dann auch die von Rudolf Hess gedeckte Waldorfschule in Dresden als dann 41 letzte noch existierende Waldorfschule in Betrieb einstellen. Im Juni 41 gab es dann die Aktion gegen Geheimlehren und Geheimwissenschaften von den Nazis. 1941 wurde dann auch die Christengemeinschaft verboten. Im August 1941 gab es die Denkschrift von J.V. Krone an die Reichsleitung der NSDAP, um den Versuch, Verdacht zu zerstreuen, der Englandflug von Hess gehe auf anthroposophische Beeinflussung zurück. Also Versuche der Lobby, sich da wieder ein besseres Licht zu rücken. Generell arbeiten Anthroposophen in den wichtigen Praxisfeldern der Anthroposophie mit nationalistischen Organisationen zusammen. Zum Beispiel die Waldorfschulen hatten das Motto, die Waldorfschulen erzielen zur Volksgemeinschaft. Und in ihrer Selbstdarstellung lieferten die anthroposophische Pädagogik eben einen wesentlichen Beitrag zum Ausbau des neuen Deutschlands durch die Pflege des völkischen Gedankens und die Betonung des Wesens und der Aufgaben des deutschen Geistes und stand damit im Einklang mit der Grundgesinnung des nationalsozialistischen Staates. Also,
na, herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch, genau. Es gibt dann auch so große Anthroposophen, unüberzeugte Nationalsozialisten wie Richard Karutz.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Ich habe mir einen kleinen Exkurs überlegt gehabt, aber habe ihn dann wieder verworfen. Ich glaube, das führt zu weit. Das kann sich jeder mal selber anschauen, wenn es ihn interessiert. Ich packe den Link in die Beschreibung der Folge. In der anthroposophischen Medizin, also in der Medizin ja in Deutschland generell, waren 50% der Ärzte NSDAP-Mitglieder. Die Wahrscheinlichkeit, dass du NSDAP-Mitglied bist, wenn du Arzt bist, im Vergleich zu anderen Berufsgruppen, war 7-mal höher. Und die Vereinigung der anthroposophischen Ärzte stellte auch im Dritten Reich schon eine Hauptstütze der NS-treuen Reichsarbeiterschaft für eine neue deutsche Heilkunde dar, weil damals eben viele Sachen knapp waren, viele Stoffe wie Jod oder andere wichtige Grundstoffe für Medizin und deswegen gehofft wurde, über die anthroposophische Medizin und Homöopathie Medikamente herzustellen, die auf altem germanischen Wissen oder whatever basieren und die eben nicht auf diese Importe angewiesen sind. Was Ähnliches fand in der Landwirtschaft statt, weil auch der Dünger knapp wurde, nämlich die biologisch-dynamische Landwirtschaft von Steiner, über die wir bis jetzt noch gar nicht so viel geredet haben, wurde dann 1935 dem Reichsverband für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise beigefügt und Teil der Deutschen Gesellschaft für Lebensreform, die das Motto hatte, die Weltanschauung der deutschen Lebensreformbewegung ist der Nationalsozialismus, was ein richtiges Scheißmotto ist. Ich weiß nicht, wer sich das überlegt hat.
Herzlichen Glückwunsch gesagt.
Na und das Problem war eben, dass es gab viele führende biologisch-dynamische Landwirte, die damals eben mit Nazi-Ideologen vorgedacht haben, wie man dann Osteuropa neu besiedeln könnte. Also es gab konkrete Pläne, diese Wirrdörfer, die da errichtet werden sollten im neuen Lebensraum in Osteuropa, dass die eben mit Demeter-Bauern bestückt wird und dass da eben biologisch-dynamische Landwirtschaft nach altem deutschen Geist betrieben wird und so ein Zeug. Und das, da sieht man an diesen Punkten, dass die Ideologien da einfach zusammengepasst haben und selbst nach dem Verbot der Waldorfschulen und der offiziellen anthroposophischen Gesellschaft wurden die ganzen biodynamischen Landwirtschaftsversuche und auch die medizinischen Versuche alle fortgeführt und teilweise einfach umbenannt. Praktisch. Ne? Also genau wie Steiner die Theosophen abgerippt hat und einfach denen ihre Sachen geklaut hat und das umbenannt hat, wurde das Gleiche dann mit seiner Ideologie von den Nazis gemacht, weil sie eben offiziell als gefährlich galten, aber dass die Hauptforschungsprojekte in dem Bereich waren. Und dann nennt man das halt danach irgendwie anders und dann geht's weiter. Das gab eben auch Versuchsanstalten in den Konzentrationslagern und den Vernichtungslagern, die von biologisch-dynamischen Forschern, in Anführungszeichen, betrieben wurden. Es gab zum Beispiel den biologisch-dynamischen Betrieb in Dachau von der DVA, der Deutschen Versuchsanstalt für Ernährung und Verpflegung. Da gab es eine große Plantage, auf der Heilkräuter und andere Waren für die SS produziert wurden. Natürlich von Zwangsarbeit. Wie in Ravensbrück wurde die Arbeit auf der biologisch-dynamischen Plantage in Dachau auch von Lagerinsassen verrichtet. Ab 1941 wurde der Betrieb in Dachau von dem Anthroposophen Franz Lippert geleitet, der seit den Anfängen der biologisch-dynamischen Bewegung führend war und von 1924 bis 1940 Chefgärtner Veleda gewesen war. Herzlichen Glückwunsch, Veleda. Kurz nach der Übernahme der Dachauer Plantage trat Lippert in die SS ein und erhielt 1944 eine besondere Anerkennung und eine Prämie für seine Arbeit dort. Lippert veröffentlichte 1942 auch ein Buch für die SS, das auf seiner Arbeit in Veleda und Dachau basierte. Was sich zunächst harmlos nach Pflanzenzucht anhört, was bei dem Thema, glaube ich, ganz wichtig ist, wenn man an Kräutergarten denkt, hat man immer so romantische Bilder, war in Wirklichkeit eine seltsame Mischung aus SS-Schrecken und biologisch-dynamischem Anbau, aus Esoterik und Ausbeutung, aus Terror und Öko-Ökonomie. Seit 1938 wurde auf der Plantage unter der Trägerschaft der Reichsführung SS durch die Zwangsarbeit der Lagerhäftlinge eine gigantische Heil- und Gewürzkräuterplantage angelegt. 1939 wurden auf einer Fläche von mehr als 100.000 Quadratmeter 68.000 Pfefferminzpflanzen, 106.000 Thymianpflanzen und 30.000 Sträucher, darunter 22.000 Johannisbeersträucher, eingesetzt. Dabei gab es auch Versuche mit Sonnenhut in Buchenwald, also nicht in Dachau, wo es darum ging, mit homöopathischen Medikamenten und anthroposophischer Medizin Menschen zu sterilisieren, weil eben Massensterilisationen in Osteuropa geplant waren, um die Arbeitskraft quasi der Menschen zu erhalten. Man hat gemerkt, man will nicht alle Leute töten, man will die eigentlich zu Tode arbeiten und dafür ist es quasi sicher, die vorher zu sterilisieren. Und dann wurde da mit Operationen experimentiert in Dachau und mit Röntgenstrahlung. Und es hat auch immer dazu geführt, dass die Menschen eben verstorben sind, in vielen Fällen wegen den inneren Verletzungen und so. Und den Negativfolgen, die diese Eingriffe mit sich gebracht haben. Und dann war eben der Versuch, über spezielle Pflanzen aus Südamerika und diese Kräuterexperimente, Sonnenhut wurde, glaube ich, verwendet, Pinker, Sterilisationspillen herzustellen, mit denen man dann ganz Osteuropa. Es gab ja von den Amis zwischenzeitlich diesen Morgenthal-Plan für Deutschland, die Idee quasi aus Deutschland so ein großes Freiluftkino nach dem Zweiten Weltkrieg zu machen. So eine Art große, also komplett deindustrialisieren, die Deutschen nur auf so Bauernhöfen ohne Straßen und dann kann man da quasi Urlaub machen gehen, wenn man ein bisschen in der Zeit reisen will. Alle Männer werden sterilisiert und da sitzen dann noch so ein paar alte, sterilisierte deutsche Männer auf ihren Bauernhöfen rum. Das war so der Plan von Morgenthal, wirklich 42 Mal. Und ja, das kann der nachlesen, der Morgenthal-Plan. Und das ist so ähnlich wie der Plan, quasi den die Deutschen für Osteuropa hatten, eben die mit, also schlimmer war der deutsche Plan natürlich, weil er Zwangsarbeit und gleichzeitig eben diese Massensterilisierung mit dabei war. Es wurden in den Konzentrationslagern diese Wind- und Wettercreme von Veleda wurde entwickelt mit Versuchen, um gegen Brandbomben für die deutsche Armee bessere Cremes zu entwickeln, wurden dann reihenweise Insassen in den Vernichtungslagern, Konzentrationslagern Verbrennungen zugeführt und die wurden dann mit Veleda-Creme behandelt und es wurden verschiedene homöopathische Medikamente dort getestet, auch wo Leuten dann Giftcocktails gegeben wurden und ihnen dann Homöopathie gegeben wurde und Überraschung, die Überlebensraten waren sehr, sehr gering. Extrem düsteres Kapitel, wo die Anthroposophie und die Homöopathie und der Nationalsozialismus sich gegenseitig die Hand reichen und eben Experimente an an sehr vielen Menschen durchführen. Und also diese Verteidigung des Anthro-Wikis, dass man eben verboten wurde und dementsprechend nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun hatte, die ist eben unhaltbar, wenn man sich anschaut, wie viel Kooperation es gab, gerade im Bereich Landwirtschaft, gerade im Bereich Medizin. Klar, die Waldorfschulen wurden verboten und auch man war auch nicht mehr so angesehen, nachdem Rudolf Hess nach England geflogen ist. Und natürlich war man als Sekte, wie alle anderen Sekten und Geheimwissenschaften, dem Nazi-Regime suspekt, weil die Gleichschaltung nur dann funktioniert, wenn man all diese kleinen Widerstandsgruppenpotenziellen aushebt und verbietet. Und dementsprechend spricht es nicht für die Ideologie, dass man von den Nazis verboten wurde. Das bedeutet nur, dass man zu dem Zeit quasi eine Ideologie in Deutschland war. Das hat halt quasi ausgereicht, um verboten zu werden. Und was ist dann, wenn man sich die genauen Biografien von anthroposophischen Medizinern im Dritten Reich anschaut, wenn man sich anschaut, wo die denn waren, dann waren die halt tatsächlich in den Führungsriegen und haben da ganz vorne als Avantgarde der Nazi-Wissenschaft mit ihrer anthroposophischen Wissenschaft versucht, das neue Deutschland vorzubereiten. Und Veleda zum Beispiel hat sich mit der ganzen Geschichte überhaupt nicht auseinandergesetzt, bis sie 1998 von einem überlebenden Verband gezwungen wurden, sich damit auseinanderzusetzen. Und es gibt jetzt immer noch, weil die Akten nicht online sind, immer noch neue Sachen, die rauskommen, wenn Leute in die Archive fahren und dort mal nochmal genau nachschauen, was wurde denn da geforscht. Und da gibt es von diesen Firmen einfach kein Interesse der Aufarbeit scheinbar. Es gibt diesen eine Paper, was von einem Historiker dann veröffentlicht wurde, nachdem es 98 diesen Shitstorm gab. Und seitdem wird wieder geblockt. Das ist natürlich Schuld von heutigen Anthroposophen, dass das damals passiert ist, aber das müsste man doch dann irgendwie aufarbeiten und thematisieren und das dann einfach also unter den Teppich kehren. Und ich habe da bis jetzt im Internet von anthroposophischer Seite eigentlich nichts, außer wenn überhaupt, dann wurde es abgestritten und so getan, als wäre das ja schon alles vor Jahren widerlegt worden, diese Vorwürfe. Und das Gegenteil ist halt der Fall. Es kommt mit jedem Jahr eigentlich was Neues raus. Und das ist halt das Problem, wenn man so eine missionarische Führerfigur am Anfang hat, die dann auch noch quasi 25 gestorben ist, dann kann man immer sagen, ja, wir wussten davon nichts. Und der hat ja dieses eine Zitat, Stein hat dieses eine Zitat gegen den Antisemitismus gebracht, deswegen sind wir fein raus. Aber wie wir jetzt aus der Rassismusfolge gesehen haben und in der jetzigen Folge, Steiner hat oft zu dem gleichen Thema zwei Vorträge gehalten und sich taktisch klug auch oft widersprochen, wenn es notwendig war. Aber im Großen und Ganzen war er jetzt kein Freund der Völkerverständigung und war diese Rassenideologie jetzt auch nicht nur irgendwas Marginales, was er sich von Blavatsky übernommen hat und dann nie wieder angefasst hat oder so. Und genauso wenig waren eben seine völkische Ausrichtung generell. Also man könnte auch die Gleichung aufmachen, Theosophie plus deutsches Volkstum und germanische Bräuche und Christentum ist quasi die Anthroposophie und hat dann natürlich aber diese ganzen Auswüchse. Es gibt jetzt keine theosophische Medizin, soweit ich weiß. Und im Gegensatz zu Blavatsky, die sich da eben immer auf dieser spirituellen Ebene bewegt hat, hat sich ja Steiner eben in alle Lebensbereiche ausgebreitet und den Anspruch erhoben, zu wissen, wie gute Architektur funktioniert, wie gute Erziehung funktioniert, wie gute Medizin funktioniert und hat es damit geschafft, sich erstaunlich tief in die Lebensrealitäten vieler heutiger Menschen einzugraben, ohne dass die Leute wirklich wissen, was Steiner denn sonst noch geschrieben hat. Und wenn ich mir jetzt, nachdem ich mir so viel Steiner durchgelesen habe, fände ich es wirklich fraglich, mein Haus auf der Basis von irgendwelchen Gedanken dieses Mannes zu bauen oder irgendwelche Medikamente zu nehmen, die der Mann empfiehlt. Du wolltest den Podcast auch mal alte weise Männer nennen. Und ich finde, Steiner ist so der ultimative alte weise Mann, mit dem man nicht diskutieren konnte, der alles besser wusste, der von nichts eine Ahnung hatte und trotzdem über alles geschrieben und geredet hat. Also alles, was man so Leuten vorwirft, also dieses klassische Stereotyp, hat wirklich also Steiner auf die Spitze getrieben. Ja, also ich finde seinen Platz im Gedankenleben, den Ideologien der Moderne vollkommen unangebracht. Es gibt wahrscheinlich, also wir müssen noch ein bisschen schönere antimodernistische Gedankenströmungen ergründen. Vielleicht finden wir mal noch irgendjemanden, den wir empfehlen können, wo wir sagen, guck mal hier, der war von der Moderne nicht ganz so überzeugt und ist trotzdem kein komischer Fascho. Ja. Wir suchen, schreibt uns die gerne in die Kommentare, wenn ihr da Ideen habt. Wir können in der Zukunft, wenn ihr euch ein bisschen, genau, komplett versteinert. Das ist tatsächlich auch ein Begriff, der von Kritikern verwendet wurde, wenn es um quasi die Unwendbarkeit von Stein, also dass es eben so festgefroren in der Zeit ist und sich nicht ändern lässt, dass sich eben viel Pädagogik in den Waldorfschulen nicht so richtig mit moderner Forschung in den Einklang bringen lässt, aber sie sind ja zu versteinert, um da eben drauf einzugehen. Ne? Wir sagen nicht, dass alternative Pädagogik schlecht ist oder sowas, ne? Aber es gibt auch alternative Pädagogik, die offener der Forschung gegenüber ist und die vielleicht wandlungsoffener ist und die Möglichkeit hat, sich irgendwie korrigieren zu lassen und neue Erkenntnisse mit einzubinden. Und das ist hier einfach überhaupt nicht gegeben. Das ist einfach zu sehr auf diesen Führerkult, auf Steine, auf diesen selbsternannten Messias ausgerichtet. Es gibt einen riesigen Forschungsapparat in Deutschland mit extrem vielen Lernenden, mit Ausbildung, mit was weiß ich was, wo Leute Steiners Lernen vordergründig irgendwie kennenlernen sollen und aber tatsächlich wahrscheinlich wenig echten Steiner kennenlernen und viel, viel Praxis aus der Anthroposophie stattdessen mitkriegen. Und wenn man mit diesem fertigen Konstrukt einer Ideologie dann konfrontiert wird und nicht weiß, wo das herkommt und was da für Nonsens eigentlich gedankenstromstechnisch davor war, auch mit Blavatsky und mit den Ariosophen und so, wenn man davon nichts weiß, dann kann man das vielleicht für geniale neue Einfälle halten oder man findet das für sehr originelles Denken, was Steiner da schreibt, aber es ist ja nicht mal das. Es ist nicht mal besonders originell. Es ist ja in weiten Teilen auch einfach nur kopiert oder übernommen und umbenannt und so, was jetzt heutzutage als Plagiat gelten würde, wenn ich ein Buch schreibe und erst immer den Begriff Theosophie drin habe und dann irgendwann denke, nee, ich nenne es jetzt anders, mache meinen eigenen Club und benenne meinem Ding überall die Hauptwörter um. Das ist ja, also ich nehme die Texte von Blavatsky, aber setze halt dann meinen Namen davor. Er hat sicherlich viel geschrieben, ähnlich wie L. Ron Hubbard, war ein sehr produktiver Mann.
Aber da trifft dann wieder das Tucholsky-Zitat
zu. Kannst du das nochmal vorlesen zum Abschluss, Jonas?
Ja. Je größer der Begriff, desto kleiner bekanntlich sein Inhalt. Und er hantierte mit Riesenbegriffen.
Ja, das ist ein sehr guter Abschluss. Danke, Kurt Tucholsky. Danke euch beiden, dass ihr 3 Folgen zu Steiner mit mir durchgehalten habt. Ich fühle mich deutlich besser jetzt, wo ich mir es von der Seele geredet habe. Ich bin mir sicher, wir werden viele wütende Kommentare bekommen. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf.